Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über koreanische Filmgeschichte. Heute sprechen wir über Liebe in der Großstadt und die Romanverfilmung Love in the Big City. Wer sind wir? Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass Songun Gang zum zweiten Mal zu Gast ist. Hallo Songun.
Hi Stefan, lange nicht gesehen.
Das stimmt. Wobei, es stimmt auch gar nicht so richtig, haben wir gerade festgestellt, weil du warst ja bei unserem Festival in der Jury, in der externen Jury und da haben wir uns zumindest kurz unterhalten letzten Herbst.
Das stimmt, ja.
Genau, heute sprechen wir auch über koreanische Filme natürlich wieder, zumindest über einen Film, aber vorher nochmal zu dir, Sangun, es hat sich ja auch was geändert. Du bist Koreanist und Medienwissenschaftler und als wir das letzte Mal gesprochen haben, hattest du noch keinen Doktortitel, also erstmal Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Deine Dissertation heißt The Making of Modern Subjects, Public Discourses about Korean Female Spectators in the Early 20th Century und ich meine, dass wir zumindest auch in der ersten Podcast-Folge darüber gesprochen haben und auch in meinem nicht mehr existierenden Podcast haben wir mal eine ganze Folge zu deinem Thema aufgenommen.
Ja, das stimmt. Ich habe mich auch dunkel daran erinnert, dass du und eine Kollegin von dir, glaube ich, genau, gemeinsam eine Folge mit mir aufgenommen habt.
Ne? Genau, praktisch theoretisch heißt der Podcast. Ich kann die Folge, die ist ja quasi nicht alt geworden unbedingt. Das Thema ist ja nach wie vor noch, ist ja noch präsent. Deswegen kann ich die Folge auch noch mal verlinken. Also unsere Folge damals, die war zu einem Thema, was mir damals komplett neu war. Das war, glaube ich, sogar meine dritte, vierte Podcast-Folge für Kino Korea. Mhm. Ist schon echt lange her. Also können wir vielleicht, heute werden wir das Thema so gewisserweise anschließen. Aber ja, vorher weiter zu dir. Ich wollte es jetzt nicht unterbrechen. Inzwischen arbeitest du an einem Projekt an der TU Berlin, das ist einem SFB angelegt. Der SFB heißt Refiguration von Räumen. Vielleicht kannst du aber den Rest dazu erzählen, damit ich da keine Fehler mache, was du denn gerade so treibst.
Ich bin jetzt seit 2022 an diesem Teilprojekt oder Sonderforschungsbereich 1265 Refiguration von Räumen an der TU Berlin. Und was ist Refiguration von Räumen? Also ganz grob erzählt, da wollen die SoziologInnen und ArchitektInnen und StadtwissenschaftlerInnen und andere Menschen gemeinsam eine neue Theorie entwickeln, um die Weltgeschehnisse und vor allem Konflikte und Veränderungen mit dem Fokus auf Räume analytisch beschreiben kann, also so eine Theorie. Und ganz konkret gibt es derzeit 17, glaube ich, Teilprojekte unter diesem SFB. Und diese Teilprojekte sind in allen möglichen Weltregionen angesiedelt, also in jedem Kontinent sind wir vertreten. Und ich arbeite spezifisch in Seoul, Südkorea, wo ich herkomme, zum Thema queeren Räume. Und zwar, wie die queeren Menschen dort im Alltag neue Räume schaffen oder wie sie räumliche Konflikte dadurch erleben und was für eine Rolle dabei die Digitalisierung spielt.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, das sind auch natürlich Punkte, über die wir nachher noch sprechen können. Du hast ja auch Korea mehrmals besucht für dein Projekt. Deswegen, ja, bin ich gespannt auf jeden Fall, was du dazu berichten hast. Und last but not least, man könnte dich auch von deinem Podcast kennen, Bin ich süß-sauer, in dem du mit queeren, asiatisch gelesenen Menschen sprichst. Aber du hast ja schon lange nicht mehr in diesem Podcast mit Menschen gesprochen. Wie sind denn die weiteren Pläne?
Oh Gott, also das tut mir echt leid. Also es ist mir auch so jetzt schon fast peinlich. Ich habe es schon vor knapp 2 Jahren so groß angekündigt. Ich bin noch nicht weg und ich will weitermachen und dann Pause. Das hat natürlich mit der Arbeit zu tun. Ich habe eine volle Stelle und musste bisher jedes Jahr mindestens einmal nach Korea fliegen und auch viel schreiben. Aber ich will den Podcast auf jeden Fall fortsetzen und ich manifestiere das, also damit ich wirklich mich selbst unter Druck setze und das weitermache. Also ich will dann im Herbst, sage ich mal, den Podcast fortführen. Mhm. Ich habe auch schon ein paar Leute angesprochen, also eventuell für Interviews.
Ja. Mhm. Ja, also ich würde mich darauf freuen, wenn es weitergeht und ja, jetzt hast du es ja quasi angekündigt, jetzt ist es manifestiert, das heißt, jetzt musst du es auch tun, aber wie gesagt, wir freuen uns, wenn es weitergeht. Letztes Mal, vor 4 Jahren, in einer der frühen Kino-Korea-Folgen, haben wir über ein eigentlich für so ein Frühwerk des Podcastes fast schon sehr spezifisches Thema gesprochen, nämlich über diese Boy-Love-Romance-Dramen, aber auch über die Herkunft aus, glaube ich, der Literatur, ich meine mich zu erinnern. Und es war ja eher ein kritischer Zugang, den wir dazu hatten, zu diesem Thema dann. Und wir haben dann auch noch zusammen überlegt, was es denn eigentlich in der südkoreanischen Film- und Medienwelt eigentlich für Repräsentationen gibt von queeren Menschen. Und uns sind nicht so super viele eingefallen. Und jetzt bin ich ja ein bisschen mehr drin eigentlich in dieser Filmwelt. Und ich muss sagen, die Klassiker bleiben natürlich noch gültig, die wir damals erwähnt haben. Könnt ihr euch nochmal die Folge anhören. Aber es gibt auch nicht viel mehr neue Filme, die mir da jetzt direkt einfallen. Wie gesagt, im Seriengame bin ich ja gar nicht so drin, da kenne ich mich nicht so aus. Aber bei den Filmen würde ich jetzt nennen können Snowball, 2020 ist der erschienen, The Dream Songs, 2022 und auch, jetzt ganz aktuell, Squid Game Season 2 und 3. Da gibt es ja einen Transgender-Charakter mit Hyunju. Und das ist natürlich eine riesengroße Repräsentation eigentlich, aber sonst sieht es da immer noch so ein bisschen, ja, so aus, als wäre das noch nicht ganz so weitergekommen, kann man sagen, also diese quasi die Diversität innerhalb von Filmen. Ich frage dich jetzt aber nicht zuerst nach Filmen, sondern zu deinen, ja, wie sieht das eigentlich denn in Seoul aus, also jetzt im städtischen Raum quasi, du warst ja vor allem in Seoul, gehe ich mal von aus, aber vielleicht auch hast du auch andere Erfahrungen gesammelt in Südkorea. Wie ist das Leben der queeren Community denn in Südkorea im Moment, also was ist so eine Momentaufnahme quasi, wenn du das jetzt quasi ein bisschen unfair vielleicht, aber so kurz runterbrechen müsstest?
Ja, ich bin jetzt mit der Forschung oder für die Forschung 5-mal in Seoul gewesen, jeweils 3 bis 7 Wochen. Und meine Hauptkontakte waren dann queere Menschen, die dort leben und arbeiten. Und man muss sagen, ein wichtiges Thema in meiner Forschung ist dann die Sichtbarkeit geworden, weil ich mittlerweile auch über 15 Jahre in Deutschland lebe und auch sozialisiert worden bin. Und dementsprechend in Seoul tatsächlich auch am Anfang Schwierigkeit hatte als ein schwuler Mann, der zwar aus dieser Stadt kommt, aber dann ja wirklich zuerst mal nicht finden konnte, wo die schwulen Bars sind. Also das sind ganz banale Fragen. Es gibt ein Stadtviertel oder mehrere Stadtviertel in Seoul, die für schwule Nachtleben bekannt sind. Und ich war da und ich habe die nicht gesehen. Das war so absurd. Und ich glaube, das ist so fast sinnbildlich für die Situation dort. Es gibt eine sehr, sehr große, würde ich sagen, Community in Seoul zumindest, von queeren Menschen. Und die bleiben trotz ihrer Anzahl irgendwie weitgehend unsichtbar. Oder sie kontrollieren ganz geschickt, wie sie sich zeigen und wem sie sich zeigen. Und lange Rede, kurzer Sinn, du musst schon Kontakte haben, um die Orte und auch die Menschen so ein bisschen erkennen. Und wenn du darin geübt bist, wenn du in diesem Kontext drin bist, dann siehst du plötzlich doch einige Sachen, aber die sind dann doch ziemlich gut verhüllt, sage ich mal so. Und generell die Situation ist unverändert, würde ich sagen, für die queeren Menschen in Korea, seitdem wir uns zum letzten Mal gesprochen haben. Also es gibt immer noch kein Antidiskriminierungsgesetz in Korea, trotz der Proteste und mit der großen Demonstration gegen den letzten Präsidenten, Yoon Suk-yeol. Eine der wichtigsten Anforderungen waren auch Antidiskriminierungsgesetz und viele queere Menschen und Organisationen waren sehr sichtbar gewesen. Das war das Besondere. Ich war auch im März dieses Jahr nochmal in Korea gewesen für die Forschung. Und da war jeden Abend Demo in der Hauptstadt. Ich war auch ein paar Mal dort gewesen und ich habe noch nie sowas gesehen. Also, dass in dieser großen Demo extra Bereich gab, also natürlich entstandener Bereich mit sehr, sehr vielen Regenbogenflaggen und andere Flaggen mit queeren Initiative. Also die queeren Menschen spielten eine große Rolle in diesen politischen, wichtigen Krisensituationen. Und wir haben jetzt eine neue Regierung. Aber die wichtigen politischen AmtsinhaberInnen in der neuen Regierung von der relativ progressiven Partei sind immer noch sehr, sehr vorsichtig fast, was das Antidiskriminierungsgesetz angeht. Und deswegen haben einige Leute wirklich Schwierigkeiten, auch unter meinen InterviewpartnerInnen dort. Und zugleich, naja, was kann man da machen? Also alle Menschen versuchen, das Beste daraus zu machen.
Ja, jetzt hast du schon den Präsidenten erwähnt. Gibt es denn jetzt quasi auch, weil die Community da so aktiv war bei den Protesten, gibt es da Hoffnung für die Zukunft, dass sich jetzt auch politisch da was verändern wird?
Also ich muss sagen, der Start ist nicht so gut gelegt. Also in der ersten Woche noch, nach der Amtseinführung von dem neu gewählten Präsidenten Lee Jae-myung, gab es die Nachricht, dass 12 Abgeordneten koreanischen Parlaments einen Gesetzentwurf zurückgezogen hätten. Das war nämlich eine überarbeitete Version von einem Online-Informationsgesetz. Also ich sage das ganz verkürzt. Und konkret ging es darum, Hate Speech im Netz zu regulieren. Und als das bekannt wurde, bekamen die Abgeordneten wohl sehr, sehr viele Beschwerden von konservativen evangelikalischen Gruppen. Und dann haben sie tatsächlich geduckt und gesagt, ja, okay, dann nehmen wir das zurück und vielleicht reichen wir eine zweite neuere Version ein, ohne Schutzwürdigkeit der sexuellen Minderheiten. Und ja, das ist leider kein guter Start für diese neue Regierung, würde ich sagen.
Ja, es sind auf jeden Fall beunruhigende Einblicke. Vielleicht können wir noch anhand des Films weiter darüber sprechen, weil der Film, ja, ich meine, wie gesagt, es gibt ja leider wenig Filme, die, glaube ich, auch, also Südkorea ist ein Land, was eben so viel Außenwirkung hat, eben durch die Medien, also durch K-Pop, durch Dramen, dann eben auch noch Filme, vielleicht als dritter Stelle. Und die Repräsentation oder die Fragen, die gestellt werden können, sind, so wie ich das beurteilen kann, ja auch, also es werden ja keine Fragen aufgeworfen, wenn eben die Themen nicht angesprochen werden. Und ich glaube, das wird dann vielleicht ja auch einfach, ja vielleicht aus Angst eben vermieden, in großen Mainstream-Produktionen mit diesen Themen eben anzukommen. Ich meine,
es gab doch ein paar kleinere Filmproduktionen, die mir jetzt aufgefallen sind. Also ich habe die auch selber nicht gesehen. Aber ich wollte die sehen, die stehen auf einer Liste, so Lucky Apartment, so Lucky Apartment.
Ah ja.
Das hat auch natürlich mit meiner Forschung zu tun, deshalb wollte ich den Film unbedingt schauen, aber ich habe es verpasst. Oder es gab auch Pulse oder The Hummingbird, habe ich immer noch nicht gesehen. Was gab es auch noch? Also es gab so diese kleinere Produktion oder To My Daughter, also an meine Tochter oder so. Also viele Filme oder queere Filme mit weiblichen Charakteren oder nicht männlichen Charakteren waren in den letzten Jahren. Aber die wurden klein gefeiert, aber nicht so wirkmächtig gewesen, glaube ich.
Ja, stimmt. Also die drei Filme, genau, House of Hummingbird, den habe ich gesehen, sogar mehrmals schon. Der würde ich sagen, man könnte ihn drunter zählen, aber das wird wirklich sehr subtil angedeutet. Das heißt, ist natürlich ein gutes Beispiel für so einen Film, der quasi gar nicht so sehr durch dieses Thema quasi auffällt. Und die anderen beiden habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe sie mir auch mal auf die Liste geschrieben. Also finde ich auf jeden Fall spannend. Aber nichtsdestotrotz, es sind jetzt halt vielleicht eine Handvoll Filme der letzten Jahre, die uns jetzt einfallen. Es ist ja keine vollständige Liste, aber es sind nicht viele dafür, dass Südkorea eben ja einen so wichtigen Wirtschaftszweig eben in diesen Dramen und Filmproduktionen hat. Aber wenn ihr noch mehr Serien kennt, dann schickt mir sie gerne, dann würde ich da nämlich auch gerne mal reingucken. Wie gesagt, Filme kenne ich mich ein bisschen besser mit aus. Also, Love in the Big City, ein Film, eine Romanverfilmung, da werde ich gleich noch was zu sagen. Oder wir haben den Roman ja beide gelesen, bei mir ist aber schon noch nicht ganz ein Jahr her, aber ich habe ihn nicht mehr so super präsent, aber trotzdem weiß ich noch ein paar Sachen. Aber naja, Love in the Big City, der Film, 2024 ist er erschienen, ein Comedy-Drama von Eon Hee. Sie hat beispielsweise das Drehbuch zu Take Care of My Cat geschrieben, also ist schon als Autorin länger bekannt und hat jetzt eben auch, hat schon mehrere Filme gedreht und das ist jetzt eben ihr aktueller Film. Die beiden HauptdarstellerInnen sind zum einen sehr bekannt oder sehr upcoming, gerade Kim Go-in als Jae-hee und No Sang-hyun als Hyung-soo. Der war mir noch nicht bekannt, der hat auch als Model gearbeitet, meine ich. Und der Film hat eben glücklicherweise, kann man ja sagen, mehrere Preise gewonnen. Also den Blue Dragon Film Award, beste Musik, Best New Actor zum Beispiel. Lief auf unserem Filmfestival letztes Jahr, auf dem Korean Film Festival 2024 als Eröffnungsfilm in Frankfurt. Und erscheint eben jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, in der Zukunft, aber wenn die Folge erscheint, wird er schon zu Stream verfügbar sein in Deutschland. Und ja, wie bist du auf den Film aufmerksam geworden? Durch mich oder vorher
schon? Nee, schon über Twitter. Und ja, da kursieren immer noch, also in Korea, muss ich sagen, gibt es immer noch sehr viele Menschen, die Twitter nicht verlassen haben und auch verweigern, Twitter als X zu bezeichnen. Und die wollen quasi Twitter zurückhaben, beharren sich quasi darauf und ich auch. Genau, da bin ich auf die Verfilmung aufmerksam geworden und das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, weil ja, weil fast zur gleichen Zeit auch noch die Serie von der, ne, von demselben Roman veröffentlicht wurde.
Genau. Genau. Ja, guter Stichwort eigentlich, also der Roman vielleicht erstmal. Park Sang-young hat den Roman geschrieben, 2019 veröffentlicht, kam dann ein, zwei Jahre verzögert als Übersetzung auf Englisch und jetzt auf Deutsch, ist ja noch nicht ganz so lange raus. Und ja, der Roman hat quasi vier Teile, wenn ich mich richtig erinnere. Und Jae-hee, also der Teil, den wir jetzt im Film sehen, ist eigentlich ja nur ein Viertel oder knapp die Hälfte des Romans. Es sind ein paar Sachen rausgenommen, ein paar Sachen dazugekommen im Film. Und genau, die Serie kam im Oktober, eigentlich kurz nach Veröffentlichung des Films in Südkorea, kam diese Serie raus, an der wiederum der Autor Park, also der Autor des Romans, mitgewirkt hat tatsächlich als auch in der Übersetzung in das Filmische hat er da quasi mehr mitgeschrieben. Deswegen ist die Serie, die ich noch nicht gesehen habe, ist dann quasi ein bisschen eine treuere Werksumsetzung als jetzt der Film. Wobei der Film zumindest, wie gesagt, auch sich relativ dicht an diesem einen Teil des Romans hält. Aber es gibt Sachen, die ich am Film gut fand, kann ich schon mal sagen, und auch Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Und ja, den Roman, hast du den denn noch so, du hast den auch gelesen, hast du mir gesagt, aber hast du den noch so konkret vor Augen? Also wie fandest du den? Hat er dich beeindruckt? Wie fandest du den? Wie hast du den aufgenommen?
Also ich habe für die Folge gerade ganz frisch, also am Wochenende, den Roman zu Ende nochmal durchgelesen. Ah. Also ja, ich habe den Roman nicht direkt nach der Erscheinung, sondern ein paar Jahre später gelesen. Und am Anfang war ich ziemlich überrascht zu lesen, weil sehr vieles einfach so realitätsnah war. Und obwohl ich in Korea, als ich da studiert habe, doch nicht so geoutet war oder doch nicht so selbstbewusst unterwegs war, hatte ich doch ein oder andere schwule Freunde. Und ich konnte die Zeit in diesem Roman ziemlich gut wiederfinden. Und dieser Roman war während meiner Forschung immer wieder ein Thema, wenn ich mit queeren Menschen oder vor allem mit schwulen Männern zu tun hatte. Und einigen haben auch gesagt, so ja, wir fühlen uns ein bisschen entblößt. Also die Gespräche, was sie tun, wie sie miteinander umgehen und die Musik und die Tänze oder diese gegenseitige, wie kann ich das sagen, Hänseln, also alles ist sehr, sehr realistisch, sagen meine schwule Bekannte. Und mir war das sehr erfrischend zu lesen, dass Schwulsein oder Queersein in dem Roman, ja, also es gibt da tragische Momente, aber nicht de facto bestraft wird. Also, sondern gut, also der Roman oder die Geschichte von dem von der Hauptfigur hat sehr Bittersüßes, aber er wird nicht verdammt wegen seiner Sexualität. Und das ist, glaube ich, eine Erneuerung gewesen damals und deshalb auch hoch gefeiert. Und ich habe das auch gern gelesen. Auch dieses Mal habe ich diesen Roman zwischen meinen Konferenzen oder zwischen, ja, auf dem Flugzeug, also im Zug, ganz leichthändig gelesen. Und das ist ein totaler Page-Turner.
Ja. Ich hab den letztes Jahr auf dem Rückflug von Südkorea gelesen. Und wie du sagst, Page-Turner, ich habe den, das ist auch nicht so, ist auch kein dickes Buch. Ich habe den dann auch zu Ende gelesen, quasi in einem Flug und konnte ihn quasi auch nicht weglegen. Also ich fand den auch echt, man kann nicht sagen spannend, aber es ist ein Page-Turner, weil man eben diese Geschichten gerne liest. Einfach eine Momentaufnahme von so einem, von einem Leben in den 20, also der Protagonist ist ja um 20 Jahre alt und man begleitet ihn so ein bisschen durch diese Zeit, durch das, was er durchmacht in seinem Liebesleben. Und es ist quasi dann trotzdem immer wieder durchsetzt von so Diskriminierungserfahrungen, ne? Oder von Sachen, die dann eben doch spezifisch so eine queere Erfahrung sind, ne? Aber im Grunde ist es einfach so, ja, das normale Aufwachsen eines jungen Menschen so. Und man hat ja eben in dem Teil, den wir jetzt besprechen, eben auch noch so das weibliche Gegenüber quasi, ne? So. Und das fand ich eben auch einfach interessant und ja, wirft Fragen auf der Roman. Ich fand den, glaube ich, beeindruckender als den Film, kann ich sagen.
Ja, der Film, wie du gesagt hast am Anfang, das ist ja nur wirklich ein Bruchteil dessen, was im Roman zu sehen oder zu lesen ist. Und ja, im Roman passiert ja wahnsinnig viele Dinge. Also abgesehen von seinem Liebesleben, also er hat Konflikt mit seiner Mutter, die aber auch dann eigene Kämpfe führt gegen ihre Krebserkrankung und auch seinen Versuch, irgendwie Fuß zu fassen in der Gesellschaft und seine einzelnen Freunde, die haben auch einiges an Geschichten und Schicksalen zu erzählen. Also die Charaktere oder die Figuren im Roman sind viel vielschichtiger und auch also widerspruchsreicher sozusagen. Und also niemand ist so einfach grundgut oder perfekte, keine Ahnung, tugendhafte Person, sondern jeder hat seine oder alle Personen haben ihre Schwäche und auch Stärke. Und das macht diesen Roman sehr besonders, glaube ich.
Ich finde halt, dass der Roman natürlich auch, ja, vielleicht in dem Sinne ein bisschen so schockierender und aufwühlender sein kann, stellenweise, weil da auch mit Themen quasi, da wird keine Hand vor den Mund genommen, kann man sagen. Also der Protagonist ist ja HIV-positiv im Roman und das ist schon so ein Thema, was im Film nicht angesprochen wird, also gar nicht. Das kommt nicht vor. Also er ist nicht HIV-positiv im Film. Und es gibt auch so Sachen wie, ja, also ich meine mich an diese Thailand-Reise zu erinnern. Es gibt auch so eine Therapie, die Mutter ihm irgendwie nahelegt, dass man quasi das Schwulsein ihm austreibt, so. Also schon so ja, härtere und krassere Themen werden da angesprochen und ungeschönter eigentlich. Als jetzt der Film ist er ja eher wie so ein Spätsommer-Blockbuster kam der daher, fand ich. Also sehr bunt, sehr poppig, was dem Thema, finde ich, auch gut tut irgendwie, dass man das nicht mit so einer Schwere verbindet. Aber ich finde dann schon, dass der Film, das ist jetzt schon quasi mein Teasern dahin, dass der irgendwie vielleicht stellenweise nicht mutig genug ist und so ein bisschen sehr bequem dann doch scheint eigentlich.
Ich bin völlig auf deiner Seite.
Kannst du uns denn mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Also, wie ist der Film aufgebaut?
Ja, also der Film fängt fast so klassisch an mit der Begegnung von dem Haupt, also von der Hauptcharakter, also ja, von dem Hauptcharakter Hyung-Soo, einem 20-jährigen Student, und Jae-hee, auch eine Studentin an derselben Fakultät, also französische
Genau,
Literaturwissenschaft.
ja.
Und beide sind in gewissem Sinne so AußenseiterInnen, weil Jae-hee, sie, also das ist der Unterschied, sie war als Schülerin in Frankreich und deshalb kann sie gut Französisch und sie benimmt sich aber auch auffällig im koreanischen Kontext. Sie ist sehr selbstbewusst, sie sieht so aus, dass sie keinen Charme hätte fast. Und sie ist sehr selbstbewusst und es ist laut, beide trinken gerne und dann finden sie durch den Zufall heraus, oder findet sie, also findet Jae-hee durch Zufall heraus, dass Hyung-Soo schwul ist und am Anfang, ja, führt das dann zu einem kleinen Konflikt, aber eventuell finden sie sich zueinander, die werden quasi Besties und die ziehen sogar zusammen. Also Hyung-Soo zieht zu Jae-hees Wohnung rein und sie wohnen dann in der Wohnung, in kleiner Wohnung zu zweit und erleben dann viele Liebes- und Lebensgeschichten, bis Jae-hee dann ja einen anderen Mann, also ja, einen Mann heiratet und die Wohnung verlässt. Also ganz grob zusammengefasst.
Genau, also es geht im Wesentlichen um zwei junge Menschen, die so ein bisschen abseits der klassischen südkoreanischen Gesellschaft stehen und so andere Lebenswege sich quasi oder andere Lebensentwürfe haben durch eben die Homosexualität und auch ja durch diesen sehr unkonventionellen Lebensstil, ne, fällt mir eigentlich auf, ne, vielleicht, ne, man könnte fast sagen, so ein europäischer Lebensstil in so einer europäischen Großstadt, den Jae-hee sich da eben so angewöhnt hat und den sie eben genießt. Und das sorgt eben dafür, dass sie despektierlich so Club Rat oder so bezeichnet wird, also jemand, die irgendwie viele Männer datet und das ist dann natürlich irgendwie in diesem eher konservativen Kontext ja irgendwie nicht gern gesehen und Männer verurteilen sie dafür. Und das, ja, das wird eben auch häufig thematisiert, so gegenübergestellt mit dieser anderen Diskriminierungserfahrung ja auch, die Hyung-Soo da erfährt. Und ja, wie hat der Film dir denn gefallen?
Ja, also der Film hat, wie du gesagt hast, eine Stärke und Schwäche. Und weil ich auch vor 3 Monaten, glaube ich, erst die Serie gesehen habe, ich konnte nicht anders, als die beiden eins zu eins zu vergleichen. Und fairerweise, also um fair zu sein, muss ich auch sagen, also die Serie hat 8 Teile und das heißt insgesamt so, ja, ungefähr 6 Stunden ne, Filmmaterial. Deswegen kann die Serie viel mehr erzählen und viel, ja, auch viel Tiefe einbauen. Aber was ich sehr schade fand an dem Film war dass, wie du gesagt hast, nicht nur bei dem Thema Homosexualität, sondern auch bei der Sexualität der Frauen, also was Jehi angeht, hat der Film einige Adaptionen gemacht, wo die Charaktere viel weniger mutig sind als im Roman und auch in der Serie. Und das, was den Roman ganz besonders gemacht hat oder auch die Serie besonders gemacht hat, ist dadurch ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Und eindeutig ist Jehi das Hauptcharakter von dem Film und das auf Kosten von Hyungsus Narrative, Hyungsus Vielschichtigkeit. Also Hyungsu als Charakter ist leider für mich ein so ein typischer heterosexuell weibliche Wunschtraum von einem schwulen Bestie, der immer da ist, der an sie nicht sexuell interessiert ist, der noch sehr gut aussieht, mit ihr witzige Dinge macht und ja, auch sogar auf ihrer Hochzeit dann zu einem K-Pop-Song tanzt. seine Geschichten, ja, also wie du gesagt hast, so seine HIV-positive Status, sein Konversionstherapie-Trauma, seine Liebesgeschichten sind fast nicht vorhanden. Und ich glaube, das macht den Film massentauglicher. Der Film hat tatsächlich in Korea so über 900.000 ZuschauerInnen gewonnen, fast, muss man sagen. Das ist ja im heutigen Kontext sehr, sehr viel, ne, in Korea, koreanischen Marktsituation. Und ich habe auch auf Twitter einige Begeisterungen oder begeisterten Stimme für den Film gelesen. Also unter anderem, ja, ich habe diesen Film mit meiner Oma gesehen und am Anfang war sie schockiert, zwei Männer küssen zu sehen, aber gegen Ende hat sie auch Tränen im Augen gehabt und hat sich gefreut, dass, ja, Hyungsu besser geht und so, ne? Also das ist eine sehr weicher, was ich sagen, fast kann ich sagen, Einstiegsfilm für schwules Leben in Korea.
Ja. Ja, das würde ich ja sogar diesen letzten Punkt dann eher dem Film noch anrechnen, dass man quasi ein Mainstream-Produkt hat, was dann doch irgendwie, ja, zumindest Themen anspricht und zumindest vielleicht auch dafür sorgt, dass man sich eben mal Gedanken macht, was für Schwierigkeiten wohl diese andere Lebensentwürfe mit sich bringen. Also, ne, sowohl Jehi als auch Hyungsu. Aber klar, der Film ist sehr weich gewaschen. Und dieser Punkt, den du jetzt am Anfang genannt hast, mit dem, dass es quasi auch so eine idealtypische Fantasie ist, vielleicht von weiblichen ZuschauerInnen auch oder so. Ja, das schließt dann ja doch wieder an unser erstes Thema, den Boy-Love-Romance-Dram eigentlich an, ne? Dass man da nicht so viel weitergekommen ist eigentlich jetzt im Mainstream-Kino, aber trotzdem, ja, also übrigens nochmal der Hinweis, ab jetzt spoilern wir auch, also wir werden auch über das Ende und so weiter sprechen, das heißt, schaut euch den Film vorher an, ich finde trotzdem, es ist ein Film, der ist sehenswert, der ist auch gut gemacht, aber um noch einen anderen Kritikpunkt direkt anzusprechen, mir hat es nicht so gut gefallen, dass die das Casting, das hast du ja auch angesprochen, ne? Das sind irgendwie zwei super schöne SchauspielerInnen, die da eben diese Rollen spielen. Und ich meine, Korea ist ein Land, was man wirklich nicht geizen muss mit, einerseits mit schönen SchauspielerInnen, aber auch mit jungen SchauspielerInnen, also jungen Menschen, die das spielen könnten. Da habe ich mich schon gefragt, warum so Ü-30-Jährige diese Rollen von 20-Jährigen spielen müssen, weil man hat es ihnen nicht so wirklich abgenommen, fand ich teilweise.
Nee, also das wollte ich auch ansprechen. Also in dem Roman bekommt die Hauptfigur oder der Ich-Erzähler, der in dem Roman Young heißt, irgendwann mal den Kosenamen Feta Kata, weil er leicht übergewichtig ist.
Ne? Stimmt, stimmt.
Und sein Aussehen ist definitiv ein Thema, aber er leidet nicht drunter. Er hat seinen Umgang damit gefunden, was auch den Roman auch spannend macht. Und viele solche kleine Momente sind sowohl in der Serie als auch in dem Film verloren gegangen. Und lustigerweise hat auch ein anderer Model, den Hyungsu, also der heißt dann nochmal anders in der Serie, Young-hee, glaube ich, gespielt. Der ist auch Model, der ist jünger und er sieht auch gut aus, aber von dem kann ich das eher dann mich überzeugen lassen, weil die zwei Schauspielern quasi dieselbe Rolle ganz anders spielen. Also in der Serie ist Yongyi viel flamboyanter. Er nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Ich habe nachgeschaut, die Serie ist nicht für die Minderjährigen in Korea. Also du musst über 19 Jahre alt sein. Der Film ist ab 15 Jahre zu sehen in Korea. Ne? Vielleicht das ist der Unterschied, aber auch insgesamt wirkt der No Sang-hyun, also den du nicht kanntest, aber den hatte ich in Pachinko gesehen. Ne? Der spielt da der...
Ah.
Genau, das ist der Josef oder so heißt der, Josef. Das ist der gute quasi neue Ehemann von Sonja. Und der ist einfach bildhübsch, der ist einfach so ein Modelltyp. Also wie er da durch die Straße läuft, das ist, sieht fast wie so eine Werbung aus. Mhm. Und vieles, was dann den Roman auch die Realitätsnähe ausgemacht hat, ist dadurch auch leider verloren gegangen.
Ja, der Film hat auf jeden Fall, ne, ich habe jetzt schon tausendmal gesagt, so als Mainstream-Produkt auch so eine gewisse, wie soll ich das nennen, so eine Rauheit, so eine Dreckigkeit hat der Film eben nicht. Also so irgendwelche, ja, Trinkgelage, Abstürze, sowas sehen wir da eigentlich alles nicht. Und gerade der Anfang des Films, der ist schon natürlich inszenatorisch gut gemacht, aber es wirkt auch wie so eine Ansammlung von Szenen teilweise und wie so eine Gag-Sammlung eigentlich. Ne? Mhm. Dann ist da der Nachbar oder dieser Mann, der irgendwie die Unterwäsche klaut, so als Aufhänger, dass Hungsu dann da einzieht. Und wir haben eben so, dass die zeigt ihre Brüste in dem im Auditorium und so. Also so viele so Momente und Gags werden dann aneinandergereiht, sodass man eigentlich einerseits ein Gefühl für die Charaktere bekommt, andererseits irgendwie, ja, auch so ein bisschen verpasst, worum es eigentlich geht. Und es stimmt schon, dass der Fokus eigentlich nicht auf dieser queeren Geschichte dann mehr liegt des Films, sondern eben eher um die Frage, warum hat sie eigentlich immer so idiotische Typen am Start? So, und wie kommt sie über die hinaus? Aber als würdest du mehr, ihre Lore ist ja schon so, dass sie immer gesagt bekommt, sie ist eine Clubrat und mit ihr will sich eh keiner ernsthaft abgeben, also eine ernste Beziehung führen, so, ne, als Idealbild, dass man irgendwann heiratet, so ist, ja, da wird er auch aufgemacht in dem Film, quasi dann doch wieder so ein sehr, mich eigentlich auch irritiert, ne, einerseits dieser sehr freie Lebensentwurf, wo man sich von niemandem was sagen lassen kann und dann doch in so eine sehr feste Institution der Heirat, die dann auch noch so pompös ist, reingehen, auch so ein bisschen unglaubwürdig eigentlich fast, aber das ist dann ja so ihre Lore, die auch verständlich macht, das finde ich dann wieder gut, warum sie an diesen Bar-Typen aus der Bar, also der Kellner quasi ist, weil der ist ja so sehr übergriffig, gewalttätig und so sehr, der will sie ja beherrschen eigentlich. Mhm. Aber es ist aus dem Film heraus doch verständlich, weil er sich eben als Mensch, der im Leben steht, mit ihr abgibt. Und deswegen bleibt sie so lange bei ihm. Also der Film ist schon jetzt nicht schlecht geschrieben, aber der Fokus liegt eben auf ihr. Und es ist ja eigentlich auch jetzt, da hast du mich eigentlich drauf gebracht, ne? Es ist ja auch ein bisschen... Ja, eigentlich bescheuert, dass der Film mit einer Hochzeit endet.
Ja, lustigerweise ist das quasi der Anfang des Romans. Ne? Also der Roman beginnt damit, dass Young oder der Ich-Erzähler auf der Hochzeit von seiner besten Freundin singt und dabei total scheitert. Und dass er dann, aber dass alle dann über ihn lachen und er das auch in Kauf nimmt und auch was die Liebe oder Sexualität und auch Beziehung überhaupt angeht, wie du gesagt hast, auf der einen Seite ist die sogenannte Rauheit total reduziert, weichgespült. Und zwar, dass Jaehee auch im Film über ihre Sexualität manchmal den Eindruck macht, so fast sich schämt. Und das ist ja der große Unterschied zwischen Jaehee in dem Film und Mie, also ihre Pendant in der Serie. Und auch dann wiederum Jaehee im Roman. Weil Jaehee im Roman und auch Mie in der Serie, die sind wirklich taffe Frauen. Und die wissen, dass diese ganze Keuschheitsideale und die Frauen sollten so und so sich verhalten, das halten sie für ein völliger Bullshit. Sie halten sich davon gar nichts. Und deshalb wirken sie auch so krass in dem koreanischen Kontext. Und das machte für mich so die Attraktivität von Jaehee als Charakter aus. Mhm. Und in dem Film, das ist vielleicht doch realistischer, wie Jaehee dann doch davon betroffen ist und heult sogar und an sich selbst verzweifelt. Aber das kommt immer wieder zur Erscheinung in dem Film. Ne? Von ihrem einen Freund, der sie betrügt und dann sagt, wie du gesagt hast, ne, wer will denn mit so jemand wie dir zusammen sein? Aber auch nach diesem Besuch bei der Frauenärztin in dem Film, das ist ja in dem Roman und auch in der Serie eher so eine Lachnummer. Also sie ist gegen ihren Willen schwanger geworden, aber sie sagt, ach scheiße, aber okay, dann mache ich das weg und weiter so. Und in dem Film aber hört sie quasi dieselbe Rede oder Gerede von der Frauenärztin und das trifft sie total in dem Film. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, also wie sie ihre eigene Sexualität oder wie sie damit umgeht.
Ja, eigentlich will sie, eigentlich scheint sie das ja überwinden zu wollen irgendwie, ne? Was ja absurd ist eigentlich.
Mhm. Ja, ja. Also in dem Film und auch in dem Roman, in dem Roman und der Serie sind die beide Charaktere so dermaßen irgendwie selbstbewusst, dass sie einfach total crazy sind.
Mhm.
Und nach dem Motto, ja, wir sind crazy und was jetzt? Und es gibt eine Szene, das hat mich total überrascht. Das ist eine neue Szene in dem Film, dass die beide bei einer Polizeiwachstelle landen. Und da fragt Hyung-Soo Jae-hee, glaube ich, sind wir komisch? Und dann sagt Jae-hee, nein, sind wir nicht. Und ich glaube, ich bin 100% sicher, im Roman oder in der Serie, wenn dieselbe Szene da auch eingebaut geworden wäre, dann hätte Jae-hee da bestimmt geantwortet, ja, wir sind komisch, aber und wen kümmert's? Oder wir sind nicht die Einzigen, die komisch sind auf dieser Welt. Und alle sind verrückt. Das wäre die Haltung von Jae-hee im Film. Also Jae-hee im Roman, sorry. Aber im Film ist das anders. Ne? Sie gehen mit ihrem Anderssein anders um als im Roman und auch in der Serie.
Ja. Also eine starke Szene und vielleicht sogar jetzt irgendwie so ein bisschen das, was mir echt in Erinnerung geblieben ist jetzt beim Film, ist, dass der Film ja anscheinend 2017 spielt, weil Call Me By Your Name gerade im Kino ist. Und das finde ich eine starke Szene, weil das so viel über die Gesellschaft verrät, sehr subtil ist, dass ja von der Nachrichtensprecherin, die den Film irgendwie erwähnt, es läuft so im Hintergrund so, ah, eine tolle Sommerromanze, geht ja alle ins Kino, bla bla bla. Und das ist ja eigentlich total heuchlerisch. Du hast ja vorhin kurz geschildert, wie die südkoreanische Gesellschaft immer noch mit diesem Thema umgeht. Und dass dann quasi so ein Film, Call Me By Your Name, als großer Erfolg aus dem Ausland quasi, jetzt irgendwie auch so pflichtbewusst angepriesen wird, obwohl es ja um einen, ja, auch um Homosexualität geht in dem Film, finde ich interessant, dass man quasi, ne, also für mich kam da so ein bisschen so eine Ambivalenz und sowas Absurdes in den Medien durch, dass man quasi einerseits den Film irgendwie als groß vermarkten will, andererseits ja mit dem Thema eigentlich nicht viel zu tun haben möchte, so.
Ich finde es ein bisschen, also Call Me By Your Name war in Korea wirklich sehr erfolgreich und das ist so ein bisschen, das ist das, auch damit habe ich auch ein bisschen Schwierigkeit, immer zu erzählen oder erklären, weil ich auch damit noch nicht so ganz klar im Klaren bin. Korea hat wirklich auf einer Seite sehr, sehr konservative Seite und auf der anderen Seite dann doch sehr, sehr offene Seite und die sind so wild vermischt. Und ich glaube, man kann nicht mit einem Maßstab sagen, okay, Korea ist konservativ oder konservativer als Deutschland. In vielen Hinsichten ja und in vielen Hinsichten dann doch nicht. Und ja, also und dann tatsächlich findet man, oder man konsumiert dann solche Geschichten oder Figuren doch gerne in Korea. Das ist ja das Verkehrte, also das Verkehrte, ne? Also warum habt ihr kein Problem mit schwulen Männern oder queeren Menschen auf dem Bildschirm? Aber warum haben sie dann, habt ihr damit Problem, wenn echte Menschen in eurer Nähe so leben wollen, wie sie wollen? Was ist euer Problem?
Ja. Ja. Ja, also guter Hinweis, dass ich auch nicht dazu verlockt werde, immer quasi von der so konservativen Gesellschaft zu sprechen. Das betrifft ja, wie gesagt, vielleicht politische Strömungen oder gewisse Tendenzen. Natürlich ist es keine ganze Gesellschaft. Und ne, Call Me By Your Name, das ist ein Erfolg, das war mir nicht so klar. Also ich meine, es war ein weltweiter Erfolg, der Film. Aber vielleicht kann man auch sagen, dass es ja generell bei dem Film dann auffällig ist, dass ja auf einmal sehr, sehr viele Menschen, mehr als Menschen sich sonst eben für das Thema interessieren oder dem Thema gegenüber aufgeklärt gegenübertreten, sich dann bei diesem Film als anderes, ne, als was man sich halt angucken kann, was man konsumieren kann, sich dann als sehr offen zeigen. Und vielleicht ist es auch so ein Akt der Offenheit, dass man quasi diesen Film guckt und darüber spricht, aber es ist ja immer noch etwas, was nichts mit mir zu tun hat. Der Film spielt ja auch im Ausland, also spielt ja auch von uns aus gesehen, aus Deutschland im Ausland und es ist so etwas, es hat sowas von einer Sommerromanze und von Berührungspunkten zu dem Thema von zwei Männern, die sich eben lieben und genau, also vielleicht hat es damit ein bisschen was zu tun, dass man quasi solche Sachen so schon, sich schon gerne anguckt, aber dann, ja, die eben dann auch in seinem Leben gar nicht so sehr wiederfinden muss oder so.
Und vielleicht hilft das auch den Menschen, das ein bisschen Also, ne, wie dieser Film Love in the Big City, das Thema, mit sich, also mich, sich mit diesem Thema anzufreunden, vielleicht verändert das eventuell etwas in ihrem Kopf. Ja, aber zuerst mal haben wir auch politische Kämpfe zu führen, was das Recht oder was die Rechte der queeren Menschen in Korea angeht.
Ja, ich denke schon, dass das einerseits Filme natürlich ein Spiegelbild von Gesellschaften sind und da, ne, da findet eben nicht viel Repräsentation statt, zumindest viel weniger, als es eigentlich wahrscheinlich gut wäre. Aber andererseits, klar, können Filme eben, ja, wenn sie eben, ja, können eben auch was verändern, ne, oder können eben Prozesse anstoßen, wenn sie zur richtigen Zeit kommen. Und vielleicht kam der Film eben nur nicht zur richtigen Zeit, ne, weil das Echo ist ja, so, was ich zumindest mitbekommen habe, dann eigentlich ausgeblieben, weil man dann zumindest ja auch ab Dezember mit anderen Sachen zu tun hatte eigentlich und sich nicht mehr dann eben jetzt mit irgendwie, zumindest mit diesem Film auseinandergesetzt hat. Hattest du denn noch andere Szenen, an die du dich jetzt gerne erinnerst in dem Film?
Es gibt zwei Sachen. Also können wir nochmal zurück zum Thema Hochzeit reden. Ja. Also da hast du total den Punkt getroffen, glaube ich. Also dass der Film mit einer Hetero-Hochzeit endet, die auch so bildlich, also fast bilderbuchmäßig idealisiert ist. Auch sehr, sehr luxuriös. Und ja, nochmal, Jays Haltung zur Ehe ist auch ganz anders, ne? Also in dem Roman, auch in der Serie, hält Jay von dieser Ehe und Hochzeit eigentlich nicht so viel. Sie sagt ja selber, gut, also im Roman und in der Serie heiratet sie einen anderen Typ als in dem Film. Aber sie sagt ja selber, naja, also ich mach mal und wenn es doch nicht so dolle ist, dann komme ich zurück. Also sagt sie von Anfang an so. Während in dem Film ist diese Ehe quasi für sie quasi eine Heilung, ne, von diesen ganzen Verletzungen. Und sie hat endlich einen Typ kennengelernt, der sie so, wie sie ist, liebt. Nämlich so irgendwo schräg und sehr selbstbewusst und laut. Und deshalb fühlt sie sich da bestätigt und deshalb will sie ihn heiraten. Und sie ist da weniger selbstironisch als in dem Roman und auch in der Serie. Eine andere Szene ist, das ist keine Szene, aber eine Erneuerung in dem Film ist Hunsus Freund oder Ex-Freund, der nämlich Aktivist ist. Und das habe ich in der Forschung gelernt, dass in der schwulen Dating-Welt die Aktivisten gar nicht gern gesehen werden. Und das ist dann in einer Szene ganz deutlich nachzuvollziehen, dass Hunsu sagt, okay, also wenn du dich outest, was ist dann mit mir? Also wenn ich dann mit dir unterwegs bin, dann werden die Leute auch von mir denken, ah, der ist schwul. Was ist dann? Also das ist sehr, sehr weit verbreitet in Korea. Und deshalb schreiben die Menschen auf schwulen Dating-Apps Sachen wie Aktivisten, nein, danke. Oder Menschen, die Chungno und Itaewon, das sind so Ausgehviertel für schwule Männer und auch Transmenschen. Menschen, die nach Chungno und Itaewon gehen, nein, danke. Also sie wollen wirklich nur eine Person finden und mit dieser Person eine romantische Beziehung führen und mit der ganzen Community und mit dem ganzen drumherum nichts zu tun haben. Also nur im privaten Schwul ausleben. Und ich glaube, Hyungsu in dem Film ist in diesem Stadium sehr, sehr lange.
Ja, genau. Also Hyungsu ist ja ein großes Problem und das ist dann ja auch so seine Geschichte eigentlich, ist dieses, er möchte nicht geoutet werden. Er möchte das quasi geheim halten, so gut es geht. Und ja, aber finde ich spannend, was du gesagt hast, denn man kriegt ja auch hier mit, auch durch Instagram zum Beispiel, kriegt man ja mit, dass es natürlich auch den CSD in Seoul gibt. Und ja, was für Menschen laufen dann da mit, wenn es wirklich Menschen gibt, die sich dem auch bewusst wahrscheinlich entziehen, dann also das nicht öffentlich machen wollen? Warst du mal auf einem Christopher Street Day oder auf einem Event in Seoul und ja, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, 2022 war ich bisher zum ersten und zum letzten Mal auf dem Solar Pride, was ich wahnsinnig schön fand. Das war auch bisher das letzte Mal, dass CSD auf Solar Platz stattgefunden hat. Und ich fand es schön, weil anders als in Europa oder in Deutschland, CSD dort immer noch sehr, sehr politisch ist und man freut sich so sehr, dass endlich anderen queeren Menschen in diesen Massen zu sehen und sich selbst zu zeigen. Also da kommen auch Leute dann. Ich war eher so underdressed mit meinem Regenbogen-T-Shirt und nicht mein Regenbogen-T-Shirt einfach, sondern T-Shirt mit Shorts. Da waren Leute mit ganzen Regenbogenkrams umhüllt sozusagen. Aber dann wiederum höre ich auch Geschichten von Menschen, die deswegen bewusst auf CSD verzichten, eben nicht gezeigt zu werden. Sie haben große Angst, dass zufällig sie ja fotografiert werden von JournalistInnen und gestrahlt werden, und dann wissen doch alle. Es gab auch, und ich glaube, diese Regel gelten immer noch, also Regel, dass du immer, wie soll ich sagen, also solltest bemühen, andere nicht zu fotografieren auf dem CSD als Teilnehmende. Und vor allem habe ich von Frauen oder nicht männlichen Personen viele Geschichten gehört, dass sie das Gelände sofort verlassen haben, weil sie gesehen haben, wie die Menschen so doch ohne Sorgfalt ja Selfies gemacht haben oder Bilder und Videos gemacht haben, und das haben sie so das haben sie so unbequem gemacht, dort zu sein. Deshalb haben sie das Gelände verlassen. Das heißt, es ist da auch sehr intersektional, also nicht nur queer sein, sondern queer und weiblich gelesen zu sein. Die Menschen, die weiblich gelesen werden, die rechnen mit viel größeren Sanktionen sozusagen. Und
Und
ja.
was sind das dann für Sanktionen? Ich meine, im Film wird ja vor allem das Motiv aufgemacht, dass die Eltern, die Mutter das nicht wissen soll. Aber kann man auch damit rechnen, dass man jetzt, ja, keine Ahnung, von seinem im beruflichen Kontext irgendwie Nachteile erleiden muss? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also warum ist diese Angst so groß, und warum ist dann quasi noch eine, ja, so eine große, kann man sagen, stille Masse unter den Menschen, die eben Angst haben, auf die Soul-Parade zu gehen?
Ich glaube, das hat auch im gewissen Sinne sowas wie so ein Teufelskreis, habt es. Also ich habe Interviews mit über 30 Menschen geführt, und diese Angstgeschichte war immer wieder da. Und manche haben ganz konkreten Geschichte zu erzählen, aber viele hatten dann doch keine konkreten Geschichten, sondern haben sie einfach diese große Angst. Also vor Eltern, dass die Eltern davon mitbekommen. Und dann, also was dann konkret passiert, man kann auch hineinbohren. Und vielleicht, man weiß sie nicht, ne? Also nicht genau, wovor man eigentlich Angst hat, aber man hat auf jeden Fall diese Angst. Und dann wiederum hat das nicht nur mit einer psychischen oder psychologischen Stand zu tun, sondern man beobachtet eigentlich von klein auf, wie die nicht normativ lebenden Menschen ganz hart beurteilt werden, sowohl individuell, also persönlich, als auch gesellschaftlich, in der Familie, an der Schule, auf dem Arbeitsplatz. Und ja, man hat Angst davor, dass man ausgeschlossen wird, keine Unterstützung mehr von den Eltern bekommen kann oder Job verliert oder an der Schule gemobbt wird. Und leider, leider, also Korea ist durchdrungen von schnellen mobiles Internet. Und Internet vergisst ja nie. Und das ist auch ganz spezifisch so, dass die Menschen dann nicht fotografieren lassen. Oder auch die lesbischen Frauen auf ihren Dating-Apps gar kein Gesicht zeigen. Nur Hände oder nur von, also Hinterkopf oder Katzen oder Blumen. Während die schwulen Männer dann, einige dann doch ziemlich selbstbewusst ihren Gesichter zeigen und Körper und so. Also wenige haben sehr konkrete Diskriminierungserfahrungen durch Outings erlebt, weil sie eben nicht geoutet sind. Aber es gibt genug Warnungen oder Anekdoten, die sie davon auch abhalten. Und das ist schade. Also ich glaube insgesamt, das ist natürlich sehr individuell, ne, ob man das machen möchte oder nicht. Aber insgesamt, wenn es so viele Menschen gibt, es gibt wirklich sehr, sehr viele queere Menschen, in Seoul zumindest, dass sie dann, wenn sie sich zeigen würden und dann zueinander finden und dann was tun würden, dann würden die Leute auch vielleicht anders wahrnehmen. Aber eben diesen Schritt zu gehen, ist einfach sehr, sehr riskant oder als sehr riskant wahrgenommen.
Wahrscheinlich ist dann der Mechanismus, der was bringen würde und der wünschenswert wäre, tatsächlich eben, ja, mehr Öffentlichkeit schaffen, wo wir, das wäre wieder quasi Thema das vom Anfang, was ich am Anfang erwähnt hatte, dass eben Filme, Serien, ja, also diese Medienprodukte quasi dann Beitrag zu leisten können, wenn nämlich mehr Menschen das schauen und mehr Menschen das dann als ja, blöd gesagt, normal empfinden, dann wird es auch dazu kommen, dass sich mehr Menschen eben öffentlich dazu äußern können und öffentlich eben, ja, daran an diesen Veranstaltungen teilnehmen können. Das ist ja wahrscheinlich dann der richtige Weg, dass man quasi diesen Weg weiter beschreitet. Aber es ist ja anscheinend, wie du jetzt auch schon gesagt hast, klingt so ein bisschen mit, schwingt ein bisschen mit, auch ein beschwerlicher und langer Weg wahrscheinlich noch. Du hast jetzt schon gesagt, dass das Buch eben ja immer wieder, also immer noch eine große Rolle spielt für die Community. Wie wurde denn der Film aufgenommen in Südkorea?
Tatsächlich habe ich von dem, oder also die Gespräche, die ich zumindest auf Twitter mitbekommen habe, die drehten sich tatsächlich meistens um die Serie. Oder vielleicht, das ist eher so mein Bubble, mein Algorithmus. Aber wenn es schon 900.000 Menschen den Film gesehen haben, ist der Film wohl doch ziemlich gut angekommen, glaube ich. Aber ja, das ist so, ich glaube, das ist, wie soll ich sagen, wie du gesagt hast, so Massenproduktion. Es gab sehr viel Zuspruch für den Schauspieler, der in der Serie das Hauptcharakter gespielt hat, weil er sehr glaubhaft diese flamboyante und so diese ganzen Jargons und die ganzen Gehabe dargestellt hat, während der Hyung-Soo in dem Film, der wirkt leider sehr so stockig. Also der, man merkt, gut, das passt auch zu seinem Charakter, dass er Schwierigkeit hat mit seiner Identität, vor allem Angst vor dem Outing hat. So gesehen hat er dementsprechend gespielt, aber eine ganz große Erneuerung ist das ja nicht als Figur, als Charakter.
Ja, also ich habe noch, und es fällt mir jetzt auch auf, was daran vielleicht das Problem ist, wie der Film aufgenommen wurde. Ich habe noch einen Artikel von der Korea Times gefunden, also eine englischsprachige Zeitung. Die hat getitelt Love in the Big City, Heartfelt Story of Friendship and Self-Acceptance. Aber da merkt man schon, wo der Fokus drauf gelegt wird, ne, quasi in diesem medialen Echo, was jetzt den Film angeht. Das ist ja, natürlich geht es auch um Friendship und Self-Acceptance, vielleicht sogar tatsächlich ein Stück mehr als um die ursprüngliche Geschichte des Buches so. Und vielleicht, ja, jetzt haben wir natürlich und das viele interessante Vergleiche hergestellt durch dein Wissen. Die Serie habe ich noch nicht gesehen, ich will sie aber unbedingt noch gucken, jetzt auch nach deinem, was du ausgeführt hast, bin ich sehr gespannt darauf. Aber ja, denkst du denn jetzt trotzdem, also was heißt trotzdem, wir haben glaube ich nicht so viel Positives am Film gelassen, aber würdest du denn trotzdem sagen, man sollte ihn gesehen haben oder was würdest du den ZuhörerInnen empfehlen von diesen, klar, man hat schon rausgehört von den drei Formen quasi der Geschichte, würde ich sagen, das Buch steht für mich jetzt vor allem, wobei ich die Serie noch nicht kenne, aber den Film, ich finde den trotzdem, das ist ein Feel-Good-Movie und das muss ja nichts Schlechtes sein, den auch mit diesem Thema zu assoziieren durchaus. Also es ist jetzt ja kein schlechter Film, es hätte nur ein deutlich besserer Film sein können, wäre so ein bisschen mein Schlusswort hinsichtlich dieser Bewertung.
Also ich will auch nicht unbedingt davon abraten, den Film zu sehen. Also, aber ich würde dann sogar empfehlen, zuerst den Film zu sehen und dann die Serie. Dann hat man mehr, worauf man sich freuen kann. Also eigentlich fand ich die Musik auch nicht so ganz gut. Also ich habe mich eher gewundert, warum der Film dann Preis für Musik gewonnen hätte. Keine Ahnung, wie du das siehst, aber ja, ich glaube, der Film ist ein guter Einstieg in das Thema. Oder wenn man darüber reden möchte mit FreundInnen, die gar nicht so damit vertraut sind. Also, weil der Film dann doch eine realistische Seite von schwulen Leben oder queeren Leben und auch Leben als Frauen in Südkorea zeigt. Ne? Nämlich, dass man an vielen Sachen hadert. Ne? So sexuell ganz liberal zu leben, mit großer Angst davor zu haben trotzdem und dass die Ehe immer noch eine große Rolle spielt.
Also ich glaube irgendwie, vielleicht muss ich doch noch ein betrüblicheres Schlusswort finden, denn da Südkorea so viel Wert auf, oder nicht Südkorea, aber so, ne, wenn man so einen Strohmann aufmacht, also quasi südkoreanische Firmen oder die Regierung, quasi die Kulturabteilungen, die legen ja schon viel Wert darauf, dass Südkorea in den Produktionen, die eben auch international durch Netflix vertrieben werden, dass Südkorea da ein spezifisches Bild hat. Weil man sieht in den Netflix-Produktionen ja sehr viel Essen zum Beispiel. Mhm. Das in jedes Drama fängt mit gefühlt Essen an. Da gibt es da diese typischen Sachen, Tteokbokki, Kimbap, Bibimbap, Samgyeopsal und so weiter. Und eben natürlich das Leben auf, jetzt ganz aktuell, wenn Life Gives You Tangerines, auf Jeju, dann soll man das als Urlaubsdestination erkennen und so weiter. Mhm. Und ich halte dann eigentlich immer ganz gerne mit Produktionen dagegen, die ein umfassenderes Bild von einem Land zeigen. Und deswegen gucke ich mir auch eigentlich gerne Filme von Lee Chang-dong zum Beispiel an, der eben andere Töne findet. Ich habe ja auch schon mal im Podcast über Hell Joseon gesprochen. Der Begriff kommt ja auch daher, dass Südkorea eben kein schillerndes Paradies ist. Nee. Ne? Und dass man durch einen Urlaub vielleicht auch nicht alles erfahren kann. Und von daher würde ich sagen, dass der Film dann doch so weich gewaschen ist, der sich dann eben bestens in dieses heile Bild von Südkorea eigentlich integrieren lässt. So. Mm. Und ich dann eher wahrscheinlich mich jetzt auf die Serie freuen kann, weil die so ein bisschen mehr irritiert im Gegensatz, also zu dieser Mainstream-Meinung. Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen eigentlich, wie ich das gerne angehe, dass ich mir irgendwie versuche, ja über die Filme ein Land zu erschließen. Und ich glaube, da muss man eben, kann man gerade ein Film mehr auf Indie-Filme gucken, die dann eben wirklich das Leben ein Stück weit realistischer porträtieren. Und der Film, ja, wie gesagt, der reiht sich, glaube ich, ein, einfach in diese schillernde Welt der K-Dramen. Und das würde ich ihm dann so ein bisschen vorwerfen, dass man durch den Film eben, und das ist erstaunlich bei dem Thema, dass man eigentlich durch den Film nicht besonders irritiert wird oder nicht besonders etwas als störend empfindet. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, das stimmt. Und zugleich gibt es dann doch was mich gestört hat. Und Stichwort Rauheit, das habe ich vorhin kurz vergessen, was dann Sexualität und Beziehung und Liebe angeht. Vieles, also was Subversives, wurde dann weich gewaschen. Und zugleich gibt es eine Szene, wo Jaehee von einem ihren Freund so richtig hart gewalttätig geschlagen wird. Und das hat mich sehr geschockt. Also, dass es so intensiv, so realistisch gespielt und gezeigt wurde. Also insgesamt, deswegen, das hat dann doch nicht nur idealisierten Bild zu tun von Korea, sondern aber sehr fest eingefahrene Repertoire fast. Ne? Also die Frauen haben das und das Problem, die Männer haben das und das Problem, die schwulen Männer haben das und das Problem. Und das Neue an diesem Roman und Serie war, dass eben all das, nicht all das, aber vieles dann auch im anderen Licht gezeigt wurde. Es gibt dann doch was Schönes in oder schöne Momente. Es sind ja nicht nur schwarz auf weiß zu trennen, sondern die schönen und schlechten Momente und was dazwischen, das sind immer so ganz komplex zusammengebunden. Und das hat der Roman und hat die Serie gut gezeigt. Deshalb bittersweet, aber auch, irgendwie sehr gut gelungen, also die Serie, ne? Eben diese bittersweet oder bittere Süße darzustellen.
Nur weil es das eine gibt, heißt es oder weil eine Sache, die man vielleicht mag, für die man sich interessiert, wie jetzt Südkorea, auch schlechte Seiten hat, wie natürlich jedes Land oder wie jede Kultur auch Schattenseiten birgt, heißt es ja nicht, dass man sich entscheiden muss zwischen irgendwas, zwischen gut oder schlecht oder so, sondern ich denke genau, was du sagst, also dass ja eben viele Dinge mit sich bringen, dass sie eben nicht nur positiv sind. So. Und das fehlt mir in dem Film auch ein Stück weit. Und jetzt um gegenzuhalten zu dieser wirklich üblen Szene gegen Ende des Films, dann haben wir wieder diese ganz klassische Szene, wie Hyung-Soo quasi rennt und sie rettet oder so. Also das ist dann wieder der ideale schwule Freund eigentlich. So,
ja, fast so ein Schutzengel, ne?
Genau. Ja. Ja. Mhm. Also im Prinzip ist der Film ja auch eine klassische Heldinnenreise, denn ne, wir haben eben diesen kurzen Bruch vor dem Ende, wie die beiden sich streiten und dann gibt es am Ende wieder die Versöhnung. Also sehr klassische Muster. Ja, aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht nur Schlechtes an dem Film lassen. Es ist ein Film, der vielleicht hoffentlich den Weg bereitet für weitere Produktionen, die vielleicht dann ein bisschen auch mal den Finger tiefer in die Wunde legen oder so, wenn man das so sagen kann. Aber naja, ich meine, jetzt schweife ich wieder um. Es ist ja auch nicht gut, wenn man quasi queeres Leben immer nur mit Diskriminierung, mit was Schlechtem verbindet. Also es hat echt, ich bin echt so zwischen den Stühlen teilweise, was den Film angeht. Mhm. Wir sprechen uns hoffentlich bald mal wieder.
Ja,
wenn es etwas Gutes zu besprechen gibt. Und ich wünsche dir ja alles Gute für deine wissenschaftlichen Projekte, aber auch für dein Podcast-Projekt natürlich.
Danke, wir hoffen,
dass wir da wieder was zu hören bekommen. Und ja, wenn ihr Kino Korea unterstützen möchtet, wisst ihr, wie das funktioniert. Wie bei jedem Podcast-Projekt funktioniert das nämlich. Ihr könnt mir gute Bewertungen hinterlassen. Das würde mich freuen. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr Themenwünsche habt. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ihr könnt auch dem Filmclub beitreten. Das Steady-Support-Modell für einen kleinen Beitrag im Monat. Gibt es da einiges in der Community, was ihr jetzt machen könnt. Schaut da mal vorbei. Ansonsten, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir, wie gesagt, viel Erfolg. Und vielen Dank für das sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, ihr da draußen auch. Vielen, vielen Dank.
Danke für das Gespräch und danke für die Einladung, Stefan.
Ciao, ciao.
Ciao.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.